ich muss auch sagen, dass diese Vorlesungsreihe für mich eine Art Versuch ist. Ich werde mein Schiff mal in unbekannte Gewässer steuern. In der Schweiz im Sommerferienlager, auf das ich jetzt schon aufmerksam machen möchte. Und es ist ein Camp ganz hoch in den Anhöhen des Juragebirges in der Schweiz, werde ich dann ganz anders an das Thema herangehen. So, zunächst einmal, was ist der Geist? Was ist die Intelligenz? Was ist das Ego und was ist das Selbst? Wenn wir darüber sprechen, den Geist zum Freund zu machen, müssen wir wissen, mit was wir es zu tun haben. Entsprechend des alten Sanskrit-Wissens, der Vedas, haben wir zwei Körper. Wir, die Seele, befinden uns in zwei Arten von Körpern. Erst einmal den Stula-Sharira, das ist der grobstoffliche Körper, der aus fünf grobstofflichen Elementen besteht. Erde, dazu gehören alle festen Teile der Materie. Wasser, dazu gehören die flüssigen. Feuer, dazu gehören das, was mit Energie zu tun hat, also zum Beispiel auch die feine Bioelektrizität. Luft, dazu gehören alle gasförmigen Elemente und Substanzen. Und schließlich Äther, wozu der luftleere Raum gehört. Äther, das ist nicht mit dem chemischen Element Äther zu verwechseln, wird beschrieben als in der Bhagavad Gita als das, was allen anderen Elementen einen Ruheort gibt. Nicht? Deswegen der luftleere Raum, in dem also der Raum, der nur Raum ist, wo alle anderen Elemente drin enthalten sind. Das ist sind die Bestandteile des Stula Sharira. Man sagt dazu auf Panch Bhuta, die fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Diese Elemente konstitutionieren den grobstofflichen Körper des Lebewesens. Es gibt jedoch noch einen Feinkörper, den Körper, der aus den feinstofflichen Elementen besteht. Ich habe sie dort kurz aufgeführt. Mana, der Verstand, in dem sich das Denken, Fühlen und Wollen ereignet. Ihr könnt sehen, dass euer Verstand oder auch Geist, wie wir sagen, aktiv ist, wenn immer ihr denkt, wenn immer sich Emotionen bei euch abspielen und fühlen. Und wenn immer ihr zu einem Entschluss kommt, etwas zu tun. Denken, Fühlen und Wollen sind drei Funktionen, die in dem feinstofflichen Element Geist oder Mana stattfinden. Darüber steht Buddhi. Buddhi ist so viel wie Intelligenz. In Sanskrit wird das Wort Buddhi so definiert, dass es einem hilft, Dinge zu unterscheiden. Zum Beispiel schaue ich gerade auf zwei Brillenträger. Ich sage bewusst Brillenträger und nicht eine nähere Identifizierung. Das ist meine Intelligenz, die sagt, das eine ist Christian aus Hamburg und der andere ist Muck aus Zwiesel. Oder so. Zwiesel. Ihr habt ja manchmal schon Erfahrung mit der Intelligenz, also jeder hat Erfahrung mit der Intelligenz gemacht. Ich will das jetzt mit diesem unterscheidenden Symptom der Intelligenz gemacht. Ihr seht eine Person auf euch zukommen und ihr sagt euch, warte, sag nicht deinen Namen, ich weiß deinen Namen. Plötzlich, als würde da eine Instanz sein, die die verschiedenen Namen durchgesehen hat und jetzt den entsprechenden Namen rausgezogen hat aus dem Namenregister und euch vorhalten, sagt ihr, Peter. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann sagt der Peter, ja, richtig, so nennt man mich. So diese, ohne Intelligenz könnten wir keine Unterscheidung treffen. Es ist die Intelligenz, die dem Geist übergeordnet ist. In den Geist, wie in ein großes Sammelbecken, kommen an dauerndem Band Sinneswahrnehmungen hinein. Die fließen dort rein wie Flüsse in einen See zum Beispiel oder einen Ozean, sagen wir mal einen Ozean. Der Geist macht was daraus. Denken, fühlen und wollen. Die übergeordnete Intelligenz nun ist es, die aus diesem Sammelserium, diesem großen Behältnis, könnte man sagen, in dem die sinnlichen Eindrücke sich sammeln, Verarbeitung macht und sagt, also wir nehmen jetzt das mal und wir nehmen jetzt diesen Vorgang auf und so weiter. Ohne Intelligenz könnte man sich nicht aus diesem Raum bewegen, weil es nicht möglich wäre, die Tür zu unterscheiden von der Wand. Wir würden die Tür wahrnehmen, wir würden auch die Wand wahrnehmen, aber wir würden erst die Unterscheidung treffen, halt, das ist eine Tür, die eignet sich jetzt zum Rausgehen und die Wand ist nur zum Dagegenrennen und nicht rauskommen. Nicht? Das ist, was mit Intelligenz gemeint ist. Diese Funktion, könntet ihr sagen. Ein Mensch, der nicht unterscheiden kann, ist nicht intelligent. Er wird Gras essen und auf einem Kuchen liegen. Nicht? Er kann nicht, also jetzt ist vielleicht ein etwas humorvolles Beispiel, aber es ist diese Intelligenz, diese Funktion, die die Intelligenz ist. Sie hilft uns, Form zu erkennen und sie hilft uns, Unterscheidung zu machen. Schließlich dann kommen wir zum letzten der Elemente des Linga-Shariras, des feinstofflichen Körpers, nämlich dem Ahankara. Ahang heißt ich und Kara heißt machen. Wir haben im Deutschen das Wort Mücke machen, eine Mücke machen, das heißt sich in diskreter Form fortbewegen. Ahankara heißt ein Ich-Macher, macht etwas anderes. Das ist keine Fortbewegungsmethode, sondern eine Identifikationsmechanismus. Durch diesen Ahankara haften wir an eine bestimmte Vorstellung von uns selber. Ich bin Deutscher, ich bin Amerikaner, ich bin Musiker oder Fotograf oder Bankdirektor oder irgendeine Identität wird gemacht. Und unter dieser Identifikation, unter diesem Label, diesem Aufkleber, werden wir aktiv. Nun, über diesen insgesamt 8 Elementen, 5 grobstofflichen, die den groben Körper ausmachen, und 3 feinstofflichen, die den feinstofflichen bilden, befindet sich der Atma oder die spirituelle Seele. Im 5. Kapitel der Gita gibt es einen sehr interessanten Text, der euch zu verstehen gibt, was ungefähr die Position der Seele ist. Wir hatten heute Morgen einen interessanten Vergleich genommen. Wir hatten von dem Mond gesprochen, der fest und unberührt im Himmel steht, und der Reflexion des Mondes, die auf der Oberfläche eines Sees gespiegelt wird. Diese Reflexion scheint zu tanzen und sich zu bewegen, je nachdem, wie sich das Wasser, auf dem er sich spiegelt, tanzt oder sich bewegt. Der eigentliche Mond jedoch hat mit dem Tanzen nichts zu tun, nur die Reflexion scheint sich zu bewegen. So ist es auch mit der ewigen Seele. Die ewige Seele ist unberührt, obwohl sich im physischen Körper, in dieser Reflexion des Selbstes und auch im feinstofflichen Körper verschiedene Dinge abspielen. Ich möchte das ein bisschen einfacher ausdrücken, weil manche mit geistesverlorenem Blick in die in die Weite des Raumes Löcher hineinschauen. Ich will das ein bisschen konkreter ausdrücken. Unser Körper mag aktiv sein. Sagen wir, wir sind ein preisgekrönter Boxer und wir boxen unseren Gegenseite, unseren Kämpfer da über die Seile hinweg des Ringes. Das ist eine Aktivität des Körpers, wo Knochen, Muskeln und so weiter tätig sind. Oder sagen wir, wir sind ein Schachspieler und wir überlegen uns raffinierteste Züge, mit denen wir unseren Gegenspieler ebenfalls über die Seile hinwegheben von dem Schachspielring. In dem einen Fall ist der Körper aktiv, in dem anderen hauptsächlich die Intelligenz und das Ego, was sich gekränkt fühlt über die Züge des anderen, die Schachzüge. Die Seele nun hat nichts mit diesen genannten Szenen zu tun. Genauso wenig wie der Mond mit dem tanzenden Mond auf dem Wasser etwas zu tun hat, so ist die transzendentale, die spirituelle Seele berührt durch das, was im feinstofflichen Bereich, also auf der Ebene der Intelligenz und des Egos geschieht und des Verstandes, oder auch nicht berührt durch das, was auf der grobstofflichen, der Ebene des Körpers geschieht. Ein Mensch, der in diesem spirituellen Bewusstsein ist, hat folgende erstaunliche Wahrnehmung. Ein Mensch im spirituellen Bewusstsein weiß im Innern stets, dass er in Wirklichkeit nicht handelt. Obwohl er sieht, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft und atmet. Denn während er spricht, sich entleert, etwas annimmt, seine Augen öffnet oder schließt, weiß er immer, dass nur die materiellen Sinne mit ihren Objekten beschäftigt sind und dass er selbst darüber steht. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Heute wurde unter anderem auch ich geknipst von dieser imposanten Kamera, die wie von unseren Eltern aussieht oder unseren Großeltern. Und ich stand also vor der Kamera und wusste, jetzt wird mein Körper geknipst. Jetzt werde ich mein charmantestes Lächeln in die Kamera projizieren. Da merke ich, das geht nicht. Auch Dolbe komme raus. Und plötzlich merkte ich, wie durch die Vorstellung, du wirst jetzt geknipst und erscheinst auf den Titelseiten von Stern. Das wird nicht geschehen, aber ich habe mir das jetzt mal kreativ ausgedacht. Oder Spiegel oder womöglich noch eine schlimme Sektenzeitung oder irgendwas Primitives, also man kann ja nie wissen, was geschieht. Also nicht in diesem Fall wird es für gute künstlerische, wertvolle Arbeit ausgenutzt, hoffentlich. Ich merkte plötzlich, wie ich dadurch, dass ich mir vorstellte, wo wird ein Gesicht erscheinen, anfing ein Vorgang ging los in der Psyche. Der Vorgang der Identifizierung. Oh, eigentlich sehe ich doch immer sehr doof aus. Hier sollte ich doch mal versuchen, nicht so doof auszusehen, wie ich sonst aussehe. Plötzlich, ich benutze es bewusst als ein Beispiel, weil die Kamera da steht und es ein bisschen konkreter dann wird. Plötzlich merkte ich, wie ich, wenn ich das jetzt nicht ein bisschen bewusst beobachte, was jetzt geschieht, unter dem Vorgang der, sagen wir, Identifizierung leide. Plötzlich komme ich aus der transzendentalen Position sozusagen durch die Rutsche der Identifikation in das falsche Ego, nämlich die Identifizierung mit dem physischen Körper. Dies ist ein Vorgang, der in den Schriften erwähnt wird, und ich möchte darauf jetzt eingehen, denn das ist etwas, womit wir täglich umgehen müssen. Ein Mensch im spirituellen Bewusstsein, ich möchte es nochmal wiederholen, weiß im Innern stets, dass er in Wirklichkeit nicht handelt. Obwohl er sieht, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft und atmet, weiß er nur, dass der Körper aktiv ist im Tätigkeitsfeld, er selbst aber nichts tut. So, durch das Ahankara, das Ego, wird diese transzendentale Position, die Position eines Beobachters, komprimiert, Also man macht Kompromisse und rutscht hinein. Wie sehe ich aus? Wie spreche ich? Wie wirke ich? Wie und so weiter und so fort. Das Transzendale selbst wird mit dem physischen Körper verkettet und verbunden und auf diese Weise verliert es seine transzendale Position. Nicht? Das ist etwas, glaube ich, was interessant ist. Nun, die Bhagavad Gita sagt uns, dass wir diesen Vorgang mit der Intelligenz unterbrechen müssen. Denn Leid im materiellen Leben entsteht erst dann, wenn Identifizierung da ist. Um ein anderes Beispiel zu geben, was ich öfters gegeben habe, ich hoffe, dass es hier noch neu ist in dem Kreis. Ich habe einmal eine Vorlesung in Berlin gehalten und mitten in der Vorlesung das Knirschen und Splittern von Blech und Glas gehört. Ich dachte, oh nein, das neue Auto, das falsch geparkt war. Und fühlte mich also verlockt, die Vorlesung zu unterbrechen und zu sehen, ob das neue Auto war, was mir Georg Thomala gespendet hat. Aber habe ich gesagt, halt, du bist hier doch im spirituellen Leben und selbst wenn es ist, was macht es schon? So, danach ging ich dann dennoch neugierig nach der Vorlesung ans Fenster, blickte nach unten und sah, dass es das Auto des doofen Nachbars war. Und konnte mich eines gewissen schadenfreudigen Grinsens nicht erwehren. Ihr seht, das Leid wäre groß gewesen, wenn ich mich identifiziert hätte mit dem Blechhaufen. Aber da diese Identifizierung von ich und mein, mit ich und mein, also ich bin der Besitzer dieses Autos und das ist mein Automobil, in diesem Fall nicht da war, hat mich der Blechhaufen zu einem freudigen Grinsen veranlasst. Nicht? Versteht ihr den Punkt? Identifikation sorgt für Leid oder für Glück. Also materielles Glück oder materielles Leid. Wer frei ist von dieser Identifizierung, wer versteht, dass sowohl der grobstoffliche Körper, der aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht, als auch der feinstoffliche, der aus Intelligenz, Verstand und Ego besteht. Wer versteht, dass das nichts mit ihm zu tun hat, der ist von diesem materiellen Glück und auch dem materiellen Leid befreit. Das gilt es zu lernen. Die Position des Beobachters zu wahren. In der Gita heißt es dazu, also Haribol, macht's gut. Ach, ihr kommt nochmal. In der Gita heißt es, man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. Für den Menschen ist der Geist sowohl die Ursache von Knechtschaft als auch die Ursache von Befreiung. Der in Sinnesobjekte absorbierte Geist ist die Ursache von Knechtschaft und der von den Sinnesobjekten losgelöste Geist ist die Ursache von Befreiung. Im Krishna-Bewusstsein lernen wir folgende Kunst. Wir lernen es, den Geist, der normalerweise absorbiert ist in den Körper und die Sinnesobjekte. Ich brauche eine tolle Frau, heißblütig, wie 10 Araber-Hengste. Ich habe jetzt mal was sehr Materialistisches gesagt, aber das ist nicht so weit entfernt von der Mentalität vieler. Oder ich brauche ein heißes Glas Tee. Der Geist, der in Sinnesobjekte vertieft ist, ist immer die Ursache von Leid. Denn wir werden niemals, aber auch niemals, die materielle Welt so kontrollieren können, dass sie unseren Wünschen genau entspricht. Jemand, der glaubt, die Welt zu kontrollieren und zu beherrschen, er glaubt im Grunde genommen, Gott selbst zu sein. Allein die materielle Energie folgt dem Befehl von nur einer einzigen Person. Und das ist Krishna. Maya Dhyakshena Prakriti Suyate Characha. Diese materielle Energie bewegt sich unter meiner Führung, sagt Krishna. Unter Krishnas Führung und nicht unserer Führung. So, deswegen wird der losgelöste Geist als der größte Freund angesehen. Doch der Geist, der angehaftet ist, wird als unser größter Feind betrachtet. Für den, der den Geist bezwungen hat, Osterseminala, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. So, wie wird der Geist bezwungen? Das ist ein großes Thema in allen Yoga-Praxisen, in allen, wie soll ich mich ausdrücken, verschiedenen Bemühungen zur Transzendenz vorzudringen. Die meisten versuchen, den Geist dadurch zu konzentrieren, dass sie ihn durch eine gedankliche Übung zurückhalten. Es gibt im Buddhismus Meditationsübungen, den ewig stürmischen Geist zu beruhigen, indem man ihn in Paradoxe verstrickt. Man meditiert zum Beispiel lange darüber, über das Klatschen einer Hand. Das ist ein bisschen schwierig, so eine Hand zum Klatschen zu bringen. Aber man meditiert dann darüber und versucht das rauszukriegen. Was könnte das, wie könnte das klappen, das Klatschen einer Hand? Und ist so beschäftigt, damit der Geist, der wie ein stürmisches, unstetiges Kind ist, seinen Sitzplatz hat und sein Matchbox-Auto beschäftigt ist auf diese Art und Weise. Oder man denkt daran, nichts mehr zu denken. Ist nicht so einfach, nichts mehr zu denken. Versucht es mal. Ihr werdet sehen, dass ihr erst gerade dann anfängt zu denken. Der Geist ist wie Arjuna sagt, mein lieber Krishna, du sagst mir, ich soll den Geist kontrollieren, aber jetzt will ich dir mal die Bekenntnis eines ehrlichen Pilgers machen. Den Geist zu kontrollieren erscheint mir schwieriger zu sein, als den stürmischen Wind zu kontrollieren. Das ist mein ehrliches Bekenntnis, lieber Krishna. Dein Yoga-Vorgang scheint mir nicht ganz praktisch zu sein, mit Verlaub gesagt. So, der Punkt im Krishna-Bewusstsein nun ist, dass wir unseren Geist anfüllen. Bevor er ansieht, der normale Vorgang im materiellen Leben ist, der Geist wird angefüllt. Ich gucke zum Beispiel jetzt einmal von links nach rechts. Den Narasaka, den Opernsänger, Chaitanya Rahi, oder? Rahida, das, ja. Dort, ich sehe Hari Mukha mit seinem charmanten Lächeln. Ich sehe die Dame, deren Namen ich nicht kenne, aber von der ich weiß, dass sie aus Nürnberg kommt, mit dem Notizbuch. Nee, du bist aber nicht gemeint. Jetzt sehe ich, dass einer immer denkt, sie ist gemeint, sie ist aber nicht gemeint. Das ist jetzt immer eine, ich meinte die Dame auf die Stimme. Ich meine, das ist was in den Geist so kommt. Ne? Ja. Ständig kommt. Ich sehe Hema Sharira und frage mich, ob alles in Ordnung ist in seinem Leben. Also wenn ich sagen würde, was ich alles denken würde, während ich von links nach rechts wandere, würde, das sollte ich nicht tun. Das wäre nicht sehr gentlemanly. Ich kenne ja viele von euch und denke mir bei jedem von euch gleich einen ganzen Band, den ich kreativ zusammenstelle über euch. So ist also der Geist erfüllt sich ständig, wenn er in Kontakt kommt mit den Sinnesobjekten. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen arrogant gewirkt habe. I'm sorry, aber wenn man etwas versucht, plastisch darzustellen, muss man ein bisschen grelle Farben malen, sonst fällt es nicht auf. Ständig wird man im Geist über Dinge sich bewusst. Und selbst wenn man die Augen schließt und nichts mehr durch die Straße der Sinne in den Geist kommen lässt, rekapituliert oder erinnert sich der Geist zurück an etwas, was gewesen ist, so ist man ständig beschäftigt in der materiellen Welt. Und manchmal entwickelt der Geist eine eigene Dynamik, die man nicht kontrollieren kann, die einen tiefer und tiefer verstrickt in materielle Wünsche. Das ist eigentlich meistens der Fall. So, die Vedas geben uns einen Tipp. Sie sagen, dass wir den Geist, bevor er uns erfüllt, selber anfüllen. Der Geist insbesondere, der fest haftet an der höchsten Persönlichkeit Gottes, kann durch die materiellen Sinnesobjekte nicht mehr agitiert werden oder angezogen werden oder auch abgestoßen werden. Der Geist eines Menschen, der in der Transzendenz verankert ist, ist völlig ruhig, selbst wenn noch so interessante Ablenkungen auftauchen. Ihr findet das Beispiel von Yogis wie Vishwamitra Muni. Vishwamitra Muni wollte meditieren und ging in den Wald, wo er sich strenge Entsagung auferlegte. Für lange Zeit meditierte er und schloss seine Augen und alle anderen Sinne. Nun, die Devatas, die Halbgötter, waren sich bewusst darüber und dachten sich, halt, wenn Vishwamitra Muni weiter und weiter so meditiert, wird er enorme Kräfte erlangen. Es ist nämlich so, dass ein Mensch, der seine Sinne zurückbehält, der seinen Geist zurückbehält und kontrolliert, also eine enorme Kraft entwickelt. Besonders Menschen, die zum Beispiel im Zölibat leben, das heißt auch im Zölibat leben, die nicht mehr angezogen werden durch das andere Geschlecht, entwickeln eine enorme Kraft in Sachen Entschlossenheit und Konzentration. Das ist der Grund dafür, weshalb Gandhi, dieser indische Politiker und der Heilige unter den Politikern oder der Politiker unter den Heiligen, eins von beiden, so eine enorme Kraft brachte, dass er ohne Waffengewalt die Briten los wurde. Brahmacharya hatte irgendwann einmal das Zölibat angefangen einzuhalten, obwohl er verheiratet war. So, das ist auch die Kraft, weswegen große Yogis hier eine unglaubliche Kontrolle über die Naturgesetze erwerben. Es ist das Zölibat, was einen befähigt, mit dem Geist nicht mehr angezogen zu werden zu der materiellen Energie und den materiellen Freuden. So, Vishwamitra Muni nun lebte im Zölibat, aber trotzdem, weil sein Geist nicht völlig ausgefüllt war mit Krishna, konnte er davon runterfallen. Die Devatas dachten nämlich, der wird zu mächtig, und schickten deswegen Menaka vorbei. Menaka, die himmlische Schöne, die selbst den größten Weltentsager zu Fall bringt. Und Menaka wusste, dieser Yogi wird ihre Schönheit nicht sehen, denn er hat die Augen zu. Aber es gibt ja immer noch Fußglöckchen. Und so zog sie sich die melodiösten, also die sanft klingendsten Fußglöckchen in ihrer Kollektion an und ging mit interessanten Tanzschritten an Vishwamitra vorbei, der plötzlich im Geiste dachte, Fußglöckchenmusik, schöne Frau. Das war die Assoziation. Die ging und er machte die Augen auf und sah Menaka, und als er sie anschaute, kam gerade eine Brise, die das Seidengewand von Menakas makellos geformten Körper hinwegtrug. Und da war es dann um sein Zölibat geschehen. Erst in Gedanken und dann in Taten kam er auf die Ebene des Körpers, und als Folge wurde Shakuntal dann geboren. Auf der anderen Seite jedoch, anders als dieser Yogi, der sich von den Sinnen mit Gewalt zurückzog, mit einem mechanischen Yoga-Vorgang, konnte Haridas Thakur, ein reiner Geweihter, selbst Maya Devi persönlich widerstehen. Er chantete die heiligen Namen in Benapol, als in einer Nacht, die so romantisch ist, wie es die Weltliteratur noch nicht beschrieben hat, Maya Devi persönlich zu ihm kam. Das heißt, die Wellen von Mutter Ganga liebkosten zärtlich glucksend die Ufersteine. Das Mondlicht hatte eine Mischung aus Gelb und Weiß angezogen. Und es war eine sehr sanfte, schöne Brise, die von Norden zog, von den Malaya-Bergen und den Duft von süßem Sandelholz mit sich führte. Als Maya Devi erschien, Haridas Thakur chantete zu dem Zeitpunkt den Hare Krishna Mahamantra, und Maya Devi sagte: Mein Herz ist sehr unstet, und es ist die Aufgabe von Heiligen, den Notleidenden Wünsche zu erfüllen. Ja, sagte Haridas, was ist dein Wunsch? Mein Wunsch ist die Vereinigung mit dir. Mein Herz ist schon lange auf dich gerichtet. So, sagte Haridas, das ist ein guter Vorschlag, aber ich muss noch chanten. Ich habe meine Runden noch nicht, mein Gelübde noch nicht zu Ende, aber danach können wir sicherlich mit großer Intensität diesen Wunsch erfüllen. Maya Devi saß dabei und saß, chantete Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Bis Maya Devi schließlich sagte: Du, ich glaube, es ist zu spät, ich komme morgen wieder. Der Morgen graute nämlich. Das wiederholte sich noch zwei Tage, bis schließlich Maya Devi, die vorher eine Verehrerin von Rama war, in der Gemeinschaft von Haridas Thakur anfing zu chanten: Hare Krishna, O Krishna, O Krishna, sagte sie, so während sie da so wartete. Ne? Wäre das denn nochmal was? Und sie wurde ein großer Devotee Krishnas auf diese Weise. Obwohl sie so verführerische Bewegungen an die Nacht legte, muss man sagen, das war abends, dass selbst Brahma, der Schöpfer des Universums, in Verwirrung geriet, war Haridas Thakur nicht verwirrt, denn es war von ihm der Plan, sie so lange kommen zu lassen, zu Besuch, bis sie den Nektar der heiligen Namen spüren würde und somit ein Devotee von Krishna werden würde. Das war seine wohl überlegte Strategie. Das ist, was ein Yogi immer wieder von einem Bhakti-Yogi unterscheidet. Der Yogi muss oder ist bestrebt, mit Gewalt die Sinne zurückzuhalten und hat dabei größte Schwierigkeiten, weil die materielle Energie immer stärker ist als das winzig kleine Lebewesen und die Sinne ein Teil der materiellen Energie sind, die sich ständig angezogen fühlen zu den Sinnesobjekten. Der Bhakti-Yogi jedoch, der erfüllt ist mit den wunderschönen Eigenschaften Krishnas, fühlt sich nicht mehr angezogen zu materiellen Sinnesobjekten, weil er durch die Kraft seiner Anziehung völlig Zuflucht gefunden hat bei Krishna. Das ist das Geheimnis des Krishna-Bewusstseins. So, ich möchte jetzt im zweiten Teil meiner Ausführung ein wenig über Krishna sprechen. Ich habe mir vorgenommen, im ersten immer so ein bisschen Krishna-bewusste Psychologie zu betreiben, im zweiten Teil dann aber ganz strikt den Weg zu nehmen in die Lösung. Wir wollen werden wie Haridas Thakur. Ständig vertieft in die immer wieder neuen und schönen Aktivitäten des unbegrenzten Herzens und uns dadurch einer großen transzendentalen Glückseligkeit erfreuen. Wir wollen nicht kämpfen um Sinnenkontrolle. Etwas, was von vornherein ein müßiges Unterfangen ist. Und wir können das tun, indem wir unser Bewusstsein anfüllen mit Krishna. Krishna erscheint deswegen auch auf der Bühne dieser Welt. Er erscheint, um transzendental anziehende Lilas oder Spiele zu machen. Es gibt in unserem Universum insgesamt 14 Planetensysteme. Von der Erde angefangen Bhu, Bhuva, Svarha, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka. Und dann gibt es noch 6 untere Planetensysteme. Tala, Atala, Vitala, Sutala, Rasatala und Patala. Das sind ungefähr ein kurzer Überblick über das materielle Universum. Und wir hier auf Bhuloka, dem Erdplaneten, befinden uns im mittleren Planetensystem. Auf Bhuloka, was sich ungefähr mit einer Scheibe vergleichen lässt, wo verschiedene Regionen situiert sind, gibt es Bharatvarsha, und in diesem Bharatvarsha, in dieser Region, erscheint Krishna, um seine transzendentalen Lilas auszuführen. Nun, das Interessante ist, dass es so viele Universen gibt, wie Luftbläschen in einem Ozean. Es gibt viele, viele Universen, in denen diese 7 oder diese 14 Planetensysteme wieder auftauchen. Und in jedem dieser Universum, Universen gibt es ein Bhuloka und da drin auch ein Bharatvarsha. Nicht? Eine Region, die so ist wie unsere Region, also erdähnliche Umstände. Und in den verschiedenen Universen erscheint Krishna immer wieder auf dieser Bühne in Bharatvarsha, um für die Lebewesen im Universum transzendentale Lilas auszuführen. Transzendentale Aktivitäten. Versteht ihr? Das ist Krishnas, wie soll ich mich ausdrücken, Anliegen, wenn er erscheint. Seine Aktivitäten sind so wunderbar, dass wir angezogen werden müssen und nicht mehr interessiert sind an Michael, den Aktivitäten von Arnold Schwarzenegger oder irgend so ein Fußballkönig oder Mick Jagger von der Unterhaltungsbranche. Man wird angezogen zu den wunderbaren Aktivitäten von Krishna. So, ich möchte euch ein bisschen jetzt erzählen über Krishnas Erscheinen in diesem Universum. Warum kam Krishna überhaupt hierher vor 5000 Jahren? Well, in der Bhagavad Gita gibt er 2 Gründe, um die Gottlosen um die Prinzipien der Religiosität wiederherzustellen und um die Gottlosen zu bestrafen und die Frommen zu beschützen. Das sind seine beiden Motive. Krishna erscheint auf diesem Erdplaneten, um die Prinzipien der Religiosität wieder einzufangen, die immer wieder verfallen von Zeit zu Zeit. Nun, kurz vor Krishnas Erscheinen gab es einen schrecklichen Dämon namens Kalanemi. Der war ein Sohn von Hiranyakashipu. Von Hiranyaksha, I'm sorry. Und führte lange Zeit Bußen und Entsagungen aus. Es heißt, dass er mit dem Kopf nach unten und den Füßen nach oben für lange Zeit im Raum hing und wildeste Entsagungen ausführte, bis schließlich Shiva vor ihm erschien und fragte, was willst du denn? Unsterblich werden, sagte Kalanemi. Ja, sagte Shiva, Unsterblichkeit kann ich dir nicht geben, denn auch ich bin sterblich. Aber ich kann dir unglaubliche Macht und unglaubliche Einfluss geben. Ja, sagte Kalanemi. Gut. Wenn du das geben kannst, ja, gebe mir das bitte. Und wie wird mein Ende kommen? Wieso fragt er der Dämonische immer, der Materialist. Wie wird mein Ende kommen? Well, sagte Shiva, du wirst nicht ein gewöhnliches Ende sterben. Der 8. Sohn von der Person, die du am meisten liebst, die wird deine Lebensluft aus deinem Körper nehmen. Oh, sagte Karaneni, wirklich. Ja, sagte Shiva, so ist es vorherbestimmt. Daraufhin wurde Karaneni geboren als Kangsa. Nun, Kangsa war nicht irgendein gewöhnlicher, er war ein Kaiser, aber nicht irgendein gewöhnlicher Kaiser wie Idi Amin, oder, ihr kennt wahrscheinlich keiner mehr, wie ein gewöhnlicher Machthaber, Haile Selassie, was gibt's noch für Kaiser? Prinz Charles, nee, der ist auch nicht der richtige. Es gibt so einen Kaiser. Er war ein so machtvolles Lebewesen, dass dann, wenn seine Augenbrauen hochgehen, schon die machtvollen Wesen im Universum sich nicht mehr über Unsterblichkeit sicher waren. So powerful war er. Er war so störerisch, dass er die Lebewesen auch in anderen Planetensystemen in Angst und Schrecken setzte. Einst ging deswegen Bhumi, die Erde, in ihrer personifizierten Form zum Weltenschöpfer Brahma und sagte: Brahma, dieser Kangsa ist solch ein Schreckgespenst. Er bereitet der Erde so viel Kummer. Kannst du nicht etwas machen? Und Brahma sagte, ich werde Vishnu davon unterrichten. Und er berichtete ihm alles über Kangsa. Da sagte Vishnu, dieser abscheuliche Dämon, ich werde ihn sofort töten mit meinem Sudarshan Chakra, mit meinem Feuerrad. Aber Brahma sagte, nein, das ist nicht, wie Shiva es gesagt hat. Gemäß der Unterweisung Shivas musst du erscheinen als das achte Kind von der Schwester von Kamsa, als das achte Kind von Devaki und auf diese Weise dann als das Kind Devakis Kamsa beseitigen. So war es dann. Kamsa hörte eine Stimme am Himmel eines Tages. An diesem Tag war Kangsa auf einer Kutsche und brachte seine Schwester Devaki zu dem Hause ihres frisch angetrauten Ehemanns Vasudev. Ihr könnt euch das leicht vorstellen. Es gab verschiedene Soldaten, Musikanten. Es war ein freudiger Zug. Die Kutsche wurde gezogen. Und Kamsa saß auf der Kutsche und führte glücklich lächelnd seine Schwester Devaki zu dem Hause ihres Ehemanns. Da schallte plötzlich eine Stimme vom Himmel. Kamsa, du nah! Wieso? Du bist ein Narr, weil du deine Schwester nach Hause führst. Weißt du nicht, dass der achte Sohn von ihr dich töten wird. Und in dem Augenblick, das kann kaum einer verstehen, ging eine Past Life Regression in Kamsa vor. Er wurde zurückerinnert an sein vergangenes Leben, wo er als Kalanemi sich die Unsterblichkeit gewünscht hatte und wo er dann die Prophezeiung hörte von Shiva, dass er tatsächlich unsterblich werden würde in der Zukunft, also sehr machtvoll werden würde in der Zukunft, aber dass der achte Sohn und der Person, die er am meisten liebte, ihn töten würde. Da brach in ihm plötzlich eine Erinnerungsblase auf. Blub! Und er war so zornig, dass er sein Schwert nahm und am Hochzeitstage von Devaki, seiner Schwester, den Kopf abhauen wollte. Sehr unzivilisiert. So, Vasudev, stellt euch das mal vor, Vasudev war sehr gerührt, das war der Ehemann von Devaki, sagte, mein lieber Schwäger, wie kannst du denn sowas tun? Das ist eine Frau, eine hilflose Frau. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten vor ihr. Es ist doch der Sohn von ihr. Wenn du jetzt an diesem Hochzeitstage deine Schwester köpfst, dann wird Schande über dein Königshaus einbrechen und dein guter Ruf geschmälert werden. Ich verspreche dir, jedes Kind, was deine Schwester gebären wird, noch als Baby zu dir zu bringen. Und dann kannst du mit ihm machen, was du willst. Aber töte nicht deine Schwester. Und so hat dann Kangsa noch einmal abgesehen von dieser Heavy-Tat. Aber so ertötete dann alle sieben Geburten von Devaki. Nach der siebten spannte er Devaki und Vasudev in eiserne Ketten in ein Gefängnis. Und er spannte sie weit auseinander an, dass also keine Möglichkeit war zur Zeugung. Er umstellte dieses Gefängnis mit Legionen von Wächtern, die morgens und abends brüllten wie ein Donnerschlag, sodass keiner, aber auch nicht einmal ein Vogel, geschweige denn von einem unscheinbaren Insekt wie ein Moskito, in das Gefängnis vordringen konnte. Und Vasudev und Devaki waren an Ketten angelegt. Um in das Gefängnis vorzukommen, wurden alle Sicherheitsmaßnahmen wurden alle Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Gräben mit Säure drin, psychologische Abfanggeräte, also Mechanismen wurden abgerichtet. Man wurde verrückt, wenn man nur in den Bereich kam. Alles war getan worden. Wie es die Dämonen machen, die Gott weit, weit verbannen wollen aus ihrem klinisch gesicherten Alltag. So, trotzdem, an einer glücksverheißenden Nacht, diese Nacht wurde actually glücksverheißend, weil sich die Sterne umwandelten. Der Gang der Sterne nahm einen anderen Kurs an. Sie kam plötzlich aus der Bahn heraus und nahm sehr glücksverheißende Konstellationen an. In dieser Nacht erschien Krishna auf der Erde. Erschien Vishnu auf der Erde. Und zwar erschien er in dem geläuterten Geist von Vasudev und ging von da in den Geist von Devaki ein und von dort in den Schoß Devakis. Es war also das, was die christliche Mythologie von dem Jesuskind, in der Geburt des Jesuskindes sagt, eine unbefleckte Empfängnis, sagt man so, wie eine jungfräuliche Geburt. So geschah das. Krishna erschien im Geiste Vasudevs, ging von da in den Geist Devakis und dort Leib. Und von dem Leib aus erschien er denn in seiner vierhändigen Form als Vishnu. So, Vasudev sagte in väterlicher Sorge, wenn du so aussiehst, mit vier Armen, einem Helm geschmückt und so weiter, wird Kamsa sofort aufmerksam auf dich. Denn so ein Kind sieht man sofort. Kannst du nicht kleiner werden? Er war also sehr, sehr hoch. Und Krishna wurde daraufhin ein kleines Baby. Nun, Vasudev wusste nicht, was zu tun. Er war angekettet im Gefängnis und seine Frau auch. Und bald würde der Dämon Kamsa kommen und das Kind vernichten wollen. Aber in diesem Augenblick lösten sich plötzlich die Ketten, als hätte Gott draufgeblasen. Und Vasudev ging ein bisschen verwundert auf das Kind zu, hielt es in Händen und wurde von transzendentaler Glückseligkeit erfasst. Dann ging er in Richtung Gefängnistür, die sich plötzlich öffnete. Eine Tür nach dem anderen öffnete sich von diesem Verlies, was also weitaus gesicherter war als Stammheim. Das ist ein sehr gesichertes Gefängnis in der Nähe von Stuttgart. Die ganzen Wächter lagen rastend da und schliefen, als hätten sie einen Sesamtrunk getrunken. Dann wird man sehr schläfrig. Und Bananenmilch dazu. Und für Kilometer lief Vasudev mit Krishna durch die Reihen der schlafenden Legionen. Er lief und lief. Er wusste, wohin er gehen wollte. Er wollte in das Dorf Vrindavan gehen, wo er wusste, dass Nanda, sein Freund, und dessen Frau Yashoda ebenfalls ein kleines Kind zur Welt gebracht hatten. Doch als er zur Yamuna ankam, bäumte sich die Yamuna auf. War ein wildes Wildwasser geworden. Wer heute nach Vrindavan geht und die Yamuna sieht, kann gut verstehen, besonders zur Regenzeit, wie unüberwindlich sie ist. So als Vasudev mit seinem Sohn vor der Yamuna stand, wusste er, ich komme nicht weiter. Und er hörte hinter sich schon die Wächter und die Legion hinterherlaufen in seiner Vorstellung. Da sah er plötzlich einen Fuchs, der ihn anlächelte. Oh. Und der Fuchs schaute dann auf die Yamuna und lief durch die Yamuna hindurch an einer Furt oder auf einer Furt, sodass es nur knöcheltief, sodass Yamuna das Vasudev diese knöcheltiefe Furt sah. Und er ging sofort glücklich darüber, feuchte dem Fuchs der verschiedene Wege nahm. Das war ein höheres Wesen, ein Devata, der diese Form angenommen hatte. Nun mitten in der Mitte des Yamunas, diesen tosenden Fluss, sprang plötzlich eine Welle hoch und ergriff den kleinen Krishna. Denn die Yamuna wollte mit Krishna spielen. Fast ohnmächtig vor Schmerz lief Vasudev durch die Yamuna. Wo ist er denn? Wo ist er? Aber konnte ihn nicht finden und er rief laut vor Anxiety, vor Sorgen. Schließlich dann schwemmte die Yamuna Krishna wieder in seine Hände zurück und Vasudev sagte, also es ist schon eine sehr transzendentale Nacht, das muss ich schon sagen. Und lief dann weiter nach Vrindavan. Und dort ging er, ohne von jemandem gesehen zu werden, in das Haus von Yashoda hinein. Yashoda, nun die Frau von seinem Freund Nanda Maharaj, hatte zwei Kinder geboren, zwei Zwillinge, ein kleines Mädchen und ein Junge. Das Mädchen war Yogamaya und der Junge war... Was? Nein. Krishna. Oh, sagt die jetzt, nun wäre das aber total schwierig zu verstehen. Ich dachte, Krishna wäre schon mit Vasudev. Wieso ist denn Krishna jetzt plötzlich bei Yashoda? Lasst euch aufklären. Krishna selber verlässt niemals Vrindavan. Das wird bewiesen in dem Shloka, Krishna setzt keinen Schritt aus Vrindavan. Das ist ein transzendentales Königreich, was in der ewigen spirituellen Welt ist und was auch erscheint hier auf der materiellen Welt. Seine Manifestation jedoch, Vishnu, oder Vasudev verlässt Vrindavan. Und diese Manifestation Vishnu war erschienen im Gefängnis von Kamsa und hatte sich dann umgewandelt in die Form von Krishna. Es war aber ein Vishnu-Krishna oder, wie man in der Terminologie sagt, ein Vasudev-Krishna. Und als der Vater jetzt kam, Vasudev, und den Kleinen hinlegte, wurde dieser Vasudev-Krishna, dieser kleine Krishna, eins mit dem Krishna, der dort lag, und er nahm die Tochter mit sich. Weder er noch Mutter Yashoda waren sich bewusst über diesen Krishna. Mutter Yashoda hatte die Geburt in der Nacht getan und es war so anstrengend gewesen, dass sie sofort einschlief, als sie sich sicher war, dass alles gut geklappt war, gut geklappt hatte. Und Vasudev brachte das kleine Kind mit. Diese kleine Tochter mit. Er ging wieder über die Yamuna zurück, in das Gefängnis von Kamsa zurück. Die Türe schlossen sich. Als er in den Gefängnisraum kam und in die Ketten reinging, schlossen sich auch die Ketten. Und das Kind, was er mitgebracht hatte, schrie. So als es schrie, wachten die Wächter auf und gingen zu Kamsa. Nun, Kamsa war in einer fürchterlichen psychologischen Verfassung. Die ganze Nacht hindurch hatte er Köpfe gesehen ohne Rümpfe. Also Albträume. Aber welche, die wirklich in die Substanz hineingingen. Und als er endlich das Schreien hörte des Kindes, lief er in das Gefängnis. Machte die Tür auf und sah das kleine schreiende Mädchen und nahm es und wollte es gerade auf den Boden werfen, um es zu töten, als Vasudev sagte, du, das ist doch ein Mädchen, du sollst doch von einem Sohn getötet werden. So Vasudev dachte, Kamsa würde es nicht wagen, erst einmal ein Mädchen zu töten, weil die Prophezeiung ja war, dass er vom achten Sohn seiner Schwester getötet werden würde, und er würde dazu etwas dagegen haben, Frauen umzubringen. In der vedischen Zivilisation gibt es einen Ratschlag, man sollte keine Frauen umbringen, also töte keine Frauen, so in dem Stil. Frauen sollten beschützt werden. Also so Vasudev sagte, das war ja sein ganzes Anliegen. Er hatte die Tochter von Yashoda gebracht und sie gegen Krishna ausgetauscht, sodass eben nicht Krishna getötet wurde, und er hoffte, dass er keine Tochter, also keine Frau töten würde. Aber Kamsa war so entschlafen, ach nun sag bitte, ich habe die ganze Nacht nicht gepennt, geschlafen. Und überhaupt, du kennst meine Verfassung gar nicht. Weißt du, wie man sich fühlt, wenn man die Prophezeiung hat, dass der achte Sohn der eigenen Schwester einen umbringt? Und ihn werfen, als plötzlich dieses Mädchen ihm aus den Händen flutschte und in einer achtarmigen Form vor ihm stand und sagte, Kamsa, du meinst, du kannst mich töten. Du bist ein großer Narr. Schon wieder. Krishna, die Ursache deines Todes, ist bereits an einem anderen Ort. Ich bin Yogamaya, die innere Energie des Herrn, und du wirst mich nicht töten können. Und sie verschwand vom Firmament, sie war da in einer achtarmigen Form mit Waffen, riesengroß, und ging in die Vindhya, in das Vindhya-Gebirge, also nicht gegen, bewegte sich dorthin. So in der Folge machte Kamsa etwas. Kamsa begann in der Folge eine Verfolgungsaktion von Krishna. Er schickte verschiedene Dämonen nach Vrindavan, die Krishna töten sollten. Und davon werden wir dann morgen im zweiten Teil hören. Ich möchte hier jedoch etwas sagen, was ein bisschen erklären sollte, was ich eben getan habe. Ihr habt gemerkt, im ersten Teil habe ich ein bisschen theoretisch versucht, Geist, Intelligenz und Ego zu analysieren, wie sie miteinander in einer Wechselwirkung stehen. Im zweiten Teil habe ich jetzt ein Krishna-Lila erzählt. Dieses Krishna-Lila hat auch eine bestimmte Bedeutung. Erstmal ist es ein Lila, das auch ohne eine Interpretation dasteht. Aber wer das Lila hört, wird aufmerksam hört, wird eine bestimmte Erfahrung machen können. Kamsa repräsentiert die Furcht vom materiellen Dasein. Dieser fürchterliche Dämon, der Inbegriff der materialistischen Mentalität. Ich möchte euch morgen, ich merke gerade, wenn ich jetzt damit anfange, gehe ich zu sehr in ein Detail hinein. Ich möchte morgen anfangen, eine Erklärung zu geben über diese Lilas, die auf der psychologischen Ebene sind. Ich möchte heute im Grunde genommen einfach nur das mal auf euch wirken lassen und euch mal präsentieren, vor euch hinstellen. Und morgen möchte ich euch gerne das ein bisschen aufschlüsseln auf dieser Ebene. Morgen will ich auch darüber sprechen, wie verschiedene Dämonen befreit wurden von Krishna, die alle, das ist das Interessante, verschiedene materielle Tendenzen beinhalten, die wir alle mit uns tragen. Mit anderen Worten, als ich eben sagte, dass wir unseren Geist mit Krishna auffüllen sollten und mit Krishna Lila auffüllen sollten, meinte ich auf verschiedenen Ebenen etwas damit. Auf der einen Ebene ist gemeint, wenn man angezogen wird zu Krishna und seinen transzendentalen Aktivitäten, verliert man seine Anziehung für diese äußerst banalen Alltagsgeschichten. Auf der anderen Ebene ist es so, wenn man über Krishna hört, der seine transzendentalen Aktivitäten ausführt, werden bestimmte Wirkungen in unserer Psyche erteilt werden. Krishna Lila zu hören, ist die Lösung, weil man angezogen wird, und es ist die Lösung, weil Verklemmungen und Verstrickungen befreit werden, also gelöst werden. Deswegen sollte man von morgens bis abends Krishna Lila hören. Also sollte man immer an Krishna denken. Wenn man in der Lage ist, ständig an diese Krishna-Lilas zu denken und darüber zu meditieren, so wird man von dem Erdplaneten, den man hier, auf dem man sich befindet, direkt in das ewige Lila von Krishna eingehen und dort an dem Lila teilnehmen und dann zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Die ganze Kunst des spirituellen Lebens ist es, andere Gedanken zu bekommen, eine andere Sicht zu bekommen und durch dieses krishnaisierte Verständnis zurück zu Krishna zu gehen. Unsere Bewegung ist dazu gemeint, zu assistieren, sodass man ständig sich an Krishna erinnern kann und Krishna niemals vergisst. So, Hare Krishna, liebe Freunde. Bin auf die Minute genau fertig geworden. Das ist ein Weltrekord. Also nicht für einen so enthusiastischen Sprecher wie unser eins. Also ich rede meistens viel zu lang oder meistens das. Hare Krishna, wir haben jetzt noch ein ganz klein bisschen Zeit für ein oder zwei Fragen, wenn ihr welche habt. Aber vielleicht ist es solch ein Thema, dass eure Fragelust gar nicht die Möglichkeit hat, da anzusetzen. Ich habe es so einfach wie nur irgendwie erklärt, ehrlich gesagt. Ja, Piet. Das Alter geht vor. Ja. Oh ja. Ja. Die Seele ist von verschiedenen Schichten umdeckt. Man kann sich, wenn man das Beispiel nochmal nehmen will, eine Zwiebel vorstellen. Die Zwiebel hat verschiedene Schichten. Wenn man diese langsam entblättert oder abpult, dann kommt der Zwiebelkern zum Vorschein. Genauso ist unsere Seele von verschiedenen Schichten bedeckt. Nun, in der grobstofflichen Hülle gibt es die Anamaya-Schicht, das Nahrungsbewusstsein, das auch das Oralbewusstsein und das Analbewusstsein ist. Also, jetzt will ich das erklären. Ein Mensch, der handelt ja entsprechend seines Bewusstseins. Jemand, der ein Essfreudiger ist, wird durch dieses Haus hindurchgehen und sehen, wo ist was zu essen. Oder wird erstaunlich viel finden. Nicht? Er wird in der Küche schnell was finden, im Deti-Vorraum, in dem Spind von Bagda Muck. Nein? Oh, Entschuldigung. Und so weiter und so fort. Entsprechend seines. Oder ein Mensch, zum Beispiel die Fotografen, die eben da waren, die waren da und haben sich den Tempel angeschaut nach fotografischen Gesichtspunkten. Wo sind interessante Leute, damit wir ein interessantes Foto kriegen und das verkaufen können? Ein Lüstling, der hier reinkommt, überlegt sich, wo sind die interessanten Jungs und Mädchen für sexuelle Befriedigung. So gibt es entsprechendes Bewusstsein, eine Sicht. So derjenige, der auf der Anamaya-Ebene ist, hier geht es nur um Essen und auch um Sexualität. Er ist auf dem untersten Chakra also tätig, der sich in der Schicht des grobstofflichen Körpers befindet. Das Chakra ist hier das Muladhara-Chakra. Und da gibt es dem Chakra vorgelagert noch ein anderes Chakra, wo es um die Sexualität geht. So, die meisten Menschen heutzutage, aus Mangel an einem höheren Bewusstsein, sind lediglich auf der unteren Ebene beschäftigt, wo es um Essen und Sex geht. Und auf Klo gehen natürlich. Also diese unteren Bereiche. Das ist eine sehr armselige Ebene, wo nur die beiden unteren Chakren, die Energiezentren, aktiviert werden. In dem Stula Sharira, dem grobstofflichen Körper, gibt es aber noch andere Energiezentren. Man kann höher und höher gehen in seinem Bewusstsein und wird dann auch zu immer höheren Bewusstseinsebenen kommen, bis hin zu der höchsten materiellen Ebene, dem Vijnana Maya, wo man sich damit befasst, mit der Frage, wer ist man selber? Dieses Chakra ist dann schon hier. Wenn man dann weitergeht, kommt man zu den beiden obersten Chakren, den beiden obersten Energiezentren, nämlich dem, das zwischen den Augen liegt, und dem, was hier am Scheitel sich befindet. Also in der menschlichen Form des Lebens haben wir die Möglichkeit, die unteren Bereiche, anal und oral, hinter uns zu lassen und auf die höheren Bereiche zu kommen, die in den Schichten unseres Körpers situiert sind. Und je höher wir kommen, desto mehr werden wir die entzwiebeln sozusagen, sodass wir zum Kern unseres Daseins vorgehen, zum Atma. Die meisten Menschen, wie gesagt, vergeuden ihr ganzes Leben auf diesen niederen Ebenen und denken, das ist noch fortgeschritten, obwohl es im Grunde genommen die Ebenen sind, die auch den Kühen, den Lurchen, den Hasen und Igeln zugänglich sind und sicherlich auch den Schweinen. Heavy, nicht? Deswegen sagt das Srimad Bhagavatam, jetzt wo du Mensch geworden bist, gebe die Freuden auf, die auch den Kotessern zur Verfügung stehen, und komme und läutere dich durch Tapasya, das Freiwillige auf dich nehmen von Entsagung. Auf diese Weise kommst du zu der Ebene von Brahma Sokhyam Tvanantam, nicht endenden spirituellen Glück. Also mit den Schichten ist es so: Du bist der Atma, drumherum ist der feinstoffliche und der grobstoffliche Körper. Verschiedene Tätigkeiten werden aus verschiedenen Energiezentren ausgeführt. Da gibt es das Energiezentrum der Sexualität, was in dem privaten Teil des Körpers sich befindet. Dann gibt es ein bisschen darüber den Magen und in dem Bereich auch den Anus, das Entleerungsloch. Die meisten Menschen, wie gesagt, heutzutage sind nur auf dieser Ebene. Ich habe es schon viermal gesagt, weil es eben so ein verblüffender Punkt ist. Im Yoga ist es so, in dem allmählichen Vorgang des Yogas ist es so, dass du zu verschiedenen Ebenen in diesen grob- und feinstofflichen Körper vordringst, um immer höher zu kommen. Das Ziel letztendlich ist es, dem Bereich der Vergänglichkeit so zu entgehen und dem Bereich des Todes zu entgehen. Wenn du nämlich auf die spirituelle Ebene kommst, dann bist du nicht mehr den Auswirkungen von materialistischen Tätigkeiten ausgesetzt. Du brauchst nicht wieder aufs Neue Geburt in der materiellen Welt zu nehmen. So, auf die spirituelle Ebene kommen, tut man sofort, wenn man Kontakt hat mit Krishna in Form seines heiligen Namens und in Form seiner transzendentalen Geschichten. Nama und Lila sind zwei sehr machtvolle Vorgänge, der Name Gottes und die Aktivitäten Gottes. Im Krishna-Bewusstsein gehen wir also nicht so langsam, allmählich, Schritt für Schritt auf der Yoga-Leiter hoch, um diese Ebene zu erlangen, sondern dadurch, dass wir uns einfach mit Krishna in Kontakt setzen, verlassen wir diese anderen Stufen. Und wenn du merkst, dass du hilflos an deine Zunge gefesselt bist, zum Beispiel, und somit im Magen und im nahen Bereich tätig bist, also ein lebender Verdauungsprozess bist, dann musst du daraus schlussfolgern, dass dein Bewusstsein noch nicht transzendental genug erhoben ist. Du machst also irgendwas verkehrt beim Chanten und bei der Auseinandersetzung mit Krishna. Vielleicht ist der Geist zu leidenschaftlich und abgelenkt. Deswegen bleibt man ein lebender Verdauungsprozess. Man kann ja in gewissen Weise essen, aber nicht, man soll nicht leben, um zu essen, sondern essen, um zu leben. So ist das. Ich habe jetzt nur mal ein Beispiel gesagt. Ich weiß, dass du mit diesem Thema nichts zu tun hast mehr, aber nur als Beispiel. Matthias. Reinzulegen. Ja. Als er Maya Devi so sah, ja. Martin fragt: Ist nicht Haridas Thakur die Inkarnation Brahmas? Im Chaitanya Lila? Wenn es jetzt heißt, dass Brahma versucht war von Maya Devi, wieso konnte Haridas Thakur hier statthalten? Ja, Matthias, das ist eine Frage von einem analytisch denkenden Geist. Als Brahma ist er verführt und als Haridas Thakur nicht. Denn als Haridas Thakur hat Brahma eine besondere Segnung. Seht mal, Brahma hatte einst, das werden wir nachher noch hören, Krishna herausfordern wollen. Und Krishna hatte ihm dann gezeigt, dass Brahma der Diener Krishnas ist und niemals den Meister herausfordern kann. Und Brahma tat es so leid, dass er so arrogant gewesen war, dass er dann zu Krishna sagte, dass er sich an einen Ort hinsetzte und lange Zeit meditierte. Und in der Meditation erschien Chaitanya Mahaprabhu vor ihm. Nicht? Und Brahma sagte, wer bist du? Ich bin Krishna. In der Inkarnation als Chaitanya. Oh gut, sagte Brahma, dann bete ich um eines, dass ich zur Zeit, wo du deine Lilas auf der Erde ausführst, auch erscheinen darf. Ja, sagte Chaitanya. Aber ich bitte um eine ganz besondere Segnung. Was ist das? Sagte Chaitanya. Ich bitte darum, dass ich zum Zeitpunkt deines Erscheinens nicht wieder stolz bin und dich herausfordere. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du dafür sorgst, dass ich geboren werde in einer Muslimfamilie. Denn dann werde ich nicht mal die Tempel besuchen dürfen, weil ich als Fleischesser unberührbar angesehen werde. Und so kann ich nicht stolz werden. So, Chaitanya sagte, gut, wenn du unbedingt willst. Und so wurde Brahma dann als Haridas Thakur in der Familie von Fleischessern geboren und konnte aufgrund des damals sehr rigorosen sozialen Kastendenkens nicht aufgenommen werden in die Tempel. Chaitanya Mahaprabhu jedoch, der die das Kastendenken sprengte und auch das Kastenwesen sprengte, nahm ihn an als Namacharya, den Lehrmeister des Heiligen Namens. So, weil Haridas Thakur nicht stolz war, konnte er nicht runterfallen, selbst als Mayadevi kam. Stolz kommt vor dem Fall. Brahma war einmal von so starken sexuellen Wünschen überkommen, dass er selbst seiner Tochter nachsetzte. Kam denn glücklicherweise nicht zu der Inzucht, aber Inzucht oder Unzucht, aber war nahe dran. Nicht? Wer stolz ist, stolz darauf, der Schöpfer zu sein und so weiter, befindet sich schon unter dem Einfluss der materiellen Energie, nämlich des falschen Egos. Das war bei Haridas Thakur nicht so. Gut. So. Belladonna heißt du, nicht? Ach so. Sorry. Ja. Wo ist die Seele beim hingebungsvollen Dienst? Bei Krishna. Krishna sagt in der Gita den Standpunkt des hingebungsvollen Dienstes. Er sagt, arbeite für mich und denke dabei an meine Form als Krishna. Hingebungsvolles Dienen ist eine bewusste, liebevolle Bemühung, wo der Devotee an Krishna denkt. Ist also nicht eine so hohe, wenn du kochst, dann denke an Krishna. Wenn du den Hare Krishna Mahamantra chantest, denke an Krishna und vielleicht nicht so viel an Kinder hüten und dergleichen mehr. Ich sage das mal, Annabella, süßes Kind hat. Also man denkt dann als Mutter natürlich daran und man muss auch zu einem gewissen Grad daran denken, aber man soll an Krishna denken bei der Ausübung des Hingebungsvollen. Bei Krishna? Wo dein Herz ist, da bist du. Wo deine Gedanken sind, da bist du. Stell dir doch mal vor, du denkst jetzt an Trinidad. Sofort bist du in Gedanken da und nicht hier. Man sagt, Annabella, du siehst so gedankenverloren aus. Wo bist du denn? Ja, ich bin gerade bei... und geh die Treppen von dem Tempel in Trinidad hoch. Nicht? Du bist mit der Kraft der Gedanken da. Auf auf der feinstofflichen Ebene da. So, wenn wir an Krishna denken, sind wir bei Krishna. Deswegen, Manmana Bhava Mai Bhakto, denke ständig an mich und werde mein Geweihter. Bringe mir deine Ehrbietung da und verehre mich. Auf diese Weise kommst du sicher zu mir. So, Krishna sagt, das ist der Prozess des Yogas. An Krishna zu denken, das bedeutet, den Geist zum Freund zu machen. Der Geist immer zu Krishna geht. Ja, das ist es. Ja, ich muss nach der Reihenfolge gehen, Adi Shesh Prabhu. Das waren die Devatas. Wer genau? Es wird gesagt, eine Akasha, was irgendwas Stimme. Sehr unglaublich dramatisch. Morgen werdet ihr hören, also vergisst die Geschichte bitte nicht, denn morgen werdet ihr eine hochinteressante Aufschlüsselung hören. Gut, hier war noch Shanta, ja? 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 Ja, wie da der Zusammenhang ist, der möglich. Ja. Ja. Ja, das ist, dass wir das ein bisschen, das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein. Was ist nun was? Es ist so, dass Yoga Maya die Kraft ist, die das Lebewesen zu Krishna, mit Krishna verbindet. Zum Beispiel denken die Eltern von Krishna, Krishna ist mein Sohn, die Freunde von Krishna, Krishna ist mein Freund, die Gopis denken, Krishna ist mein Geliebter. Das ist eine Kraft, die uns mit Krishna verbindet, die in Krishnas Lila auftaucht. Wir werden am dritten Tag ein paar von Yoga Mayas Aktivitäten hören. Mahamaya ist jetzt die Energie, die uns von Krishna trennt. Da denken wir, Krishna gibt's nicht. Oder Krishna ist ein Amazonasgott. Oder also ein Gangesgott dann eben, oder ein Yamunagott. Oder Krishna ist eine Imagination der religiösen Fantasie. Und so weiter. Diese Art von Illusion schiebt sich in der äußeren Energie als Trennen zwischen uns und Gott. Yoga Maya nun verbindet uns mit Krishna. Wir können nicht Gott als unseren Sohn ansehen. Wir können nicht Gott als unseren Freund ansehen. Aber durch im Bereich der Maya, der Yoga Maya, ist es möglich und kommt so zu einem liebevollen Austausch. Nicht, du siehst zum Beispiel Mutter Yashoda, die sich fühlt wie die Mutter Krishnas, wie Krishna plötzlich, Krishna zeigt ihr das Universum in seinem Mund, und Mutter Yashoda sieht sich in dem zusammen mit dem Universum in dem Mund Krishnas. Kommt so dazu, dass Krishna alles beinhaltet, also nicht ihr Sohn ist, sondern dass sie eigentlich in Gott ist. Aber dann setzt plötzlich Yoga Maya uns ein und sie sagt sich, ach, Schwamm drüber. Also, sorry, mein deutscher Ausdruck ist im Augenblick, ich habe so viel Englisch in der Vergangenheit gesprochen. Also, ach, vergessen wir es. Krishna ist mein Sohn. So, es kommt praktisch zu einer Liebe durch Yoga Maya. Zu einer Liebe, die eine Mutter für einen Sohn empfindet. Zu dieser Liebe in Bezug auf Gott kommt es durch die innere Kraft des Herrn. Ja, verstehst du? Ja. Chantal. Ja, jetzt geht's. So, also diese innere Energie ist. Ja, ja, ich weiß. Du musst einfach noch ein bisschen mehr chanten, Chantal. Dann kannst du diese Dinge verstehen. Die sind letztendlich nicht intellektuell zu fassen.